Ja, wir sind die Sonderschule für Film und Fernsehen im Schocktober.
Schocktober-Spuktakel. Heute mit The Happening.
Is happening.
When it's happening.
At the happening.
Or is it happening?
The happening.
Happening. Yo, it's about that time to break forth the rhythm and the rhyme. I'm gonna get mine, so get yours. I wanna see sweat coming out your pores. On the house, tip the sound, swinging this. Strictly hip hop, boy, I ain't singing this. Bringing this to the entire nation. Black, white, red, brown, feel the vibration. Come on, come on. Feel it, feel it. Feel the vibration. It's such a good vibration. It's such a sweet sensation. It's such a good vibration. It's such a...
Ja. Gleich zwei Lieder auf einmal.
Herzlichen Glückwunsch, dass dir tatsächlich noch eine Nummer von Marky Mark and the Funky Bunch eingefallen ist. Ja. Da wäre ich hilflos, wäre ich aufgeschmissen.
Für gewesen. The Happening.
The Happening.
Ja, Verzeihung, aus dem Jahr 2008.
Ja,
richtig. Von
M. Night Shyamalan.
Richtig. Shyamalan.
Ja, Oktober, Zeit für gruselige Filme und jetzt das. Ja.
Der war gar nicht so gruselig.
Schöne Bescherung, ja. Wobei ich ja sagen muss, ich habe ihn ja ausgesucht, deswegen.
Du hast ihn nicht nur ausgesucht, du hast ihn auch gekauft.
Ich habe ihn gekauft.
Auf Blu-ray.
Für Geld.
Ja.
Für Geld. Blu-ray, M. Night Shyamalan, The Happening, Extended Cut.
In Glorious HD.
Mit Glorious HD mit,
Hard R.
Mit so viel Extras und Boni, ja. Und einem kompletten, und dann kann man noch den Film in so einem Modus angucken, wo dann so ständig beim Gucken noch so Informationen aufpoppen und so Bildchen und Kommentare und was nicht alles.
VH1.
Genau. Pop-up, ich stelle mir furchtbar vor.
Pop-up-Video.
Ja, genau. Ja, richtig.
War eine lustige Sendung.
Das war ja so eine richtige MTV-Throwback-Folge, ne?
Bei Musikvideos musst du ja auch nicht auf die Handlung achten.
Das ist zum Beispiel.
Da kannst du dir halt schon so Trivias durchlesen. Ich erinnere mich, random Pop-Up-Video-Trivia. Das Schiff, auf dem das Video zu If I Could Turn Back Time von Cher gedreht wurde, ist das Video, auf dem die Japaner nach dem Zweiten Weltkrieg die Kapitulationserklärung unterschrieben haben.
Hast du mir
und,
nicht schlecht.
Der Junge mit den blonden Haaren in dem Video ist Chers Sohn, der sich damals halt gendermäßig noch als Junge betrachtet hat.
Ja, aha.
Und jetzt eine Frau ist.
Genau.
Und der spielt dann halt auf einem dieser, in so einem Umschnitt sieht man ihn Gitarre spielen. Und Cher sitzt die ganze Zeit auf dem Kanonenrohr von der USS Missouri oder so.
Ja, den Teil weiß ich noch.
Den genauen Namen von dem Boot habe ich vergessen. Ja. Aber so viel zu, herzlich willkommen bei So viel für Berlin, dem offiziellen Pop-Up-Video-Podcast.
Richtig.
Für alle drei Leute, die sich in Deutschland noch daran erinnern, als VH1 noch frei über Kabel empfangbar war.
Mhm.
Und wir sind jetzt in der 13. In der 13. Folge von Pop-Up-Video, von So viel für Berlin natürlich.
Das ist meine Tür, die aufgeht. Meine
Warum soll eine Tür aufgehen?
Weiß ich auch nicht. Ich kann außer quietschenden Scharnieren.
Nee. Nicht so gruselig. Gruseliger wäre ja so ein. Aber
da bin ich jetzt natürlich ganz schön.
Herzlich willkommen bei So viel für Berlin, dem Foley Artist Podcast.
Für spukige
Heute in der 13. Folge. Wir feiern Spoktober-Schuktakel. Und diesmal gruselige Soundeffekte. Nach unserem lustigen September, dem Scherztember.
Scherztember, genau.
Witzigen Geräuschen wie wii 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 oder jetzt gruselige Geräusche.
Ja, genau. Also lehnt euch zurück und macht euch bereit auf ein paar Stündchen davon.
Oder wie das gruseligste Geräusch in The Happening gehen würde.
Also das war ein bisschen überdramatisch nachgemacht,
ja.
Felix. Also
ich hatte so
im Vergleich zu dem eigentlichen Geräusch.
Unfreiwilligerweise durch das Zuspitzen meiner Lippen einen Ton erzeugt.
Ja. Es war schon zu viel. Der hätte der M. Night jetzt gesagt, so, nee, so möchte ich das nicht haben.
Cut, we have to cut. It's not perfect enough.
Ja, exakt.
Ich bin immer noch von dem Bonusmaterial hin und her gerissen. Dazu später vielleicht mehr, wenn ich mich dann noch dran erinnern kann. The Happening.
Mhm. Ist er auch
der wohl berühmteste Film von M. Night Shyamalan.
Auf seine Art und Weise.
Nee, der zweitberühmteste aber.
Ja, ja.
Mhm. Ich glaube schon von allen 20 Filmen, die er seitdem zum Großteil unter Pseudonym gemacht hat, ist The Happening nach The Shining, wollte ich fast sagen. The Sixth Sense.
Mhm.
Der zweitbekannteste.
Ein Film, den ich sehr mag, aber auch jahrelang nicht gesehen habe. Deswegen keine Ahnung jetzt, wo ich so viele andere Shyamalan-Filme gesehen habe. Ich weiß nicht, ob mir dann bei The Sixth Sense nicht auch diese ganzen Regie-Macken auffallen würden. Oder
Sie das gestehen, Dialog-Macken, ich habe The Sixth Sense nie gesehen.
Da damals, also vielleicht war es auch einer der Gründe, warum ich jetzt halt The Happening mal machen wollte, war halt, dass ich halt wirklich, The Sixth Sense fand ich damals, ich meine, es war ja auch irgendwie 1999 oder so, fand ich den echt toll. Und also
1999, ne?
99,
hast du ja gesagt, ja. Entschuldigung.
Ja, nee, ist... auf jeden Fall, ich fand ihn damals ganz toll, und zwar nicht wegen dem, wofür der Shyamalan so berühmt ist, für die Twists und so, wobei der Teil war auch okay, sondern weil ich halt seine Art, so Geister zu inszenieren, nämlich auf eine sehr, also halt nicht so mit Trickeffekten und durchscheinend oder so, sondern einfach nur auf so eine ganz, ich will jetzt die ganze Zeit sagen mundane, aber mundane heißt ja was ganz anderes auf Deutsch, ne?
Also, ich bin ja mehr so der The Others-Typ.
Ah, du bist du einer von denen.
Ja.
Dann müssen wir uns jetzt leider mit unseren Butterfly Knives battlen, Felix.
Ich glaube nicht.
Nein, ich mag beide. Ich mag The Others auch. Aber ja, Sixth Sense, ich mochte die Art, wie beiläufig teilweise diese Geistererscheinungen inszeniert waren, fand ich ganz toll damals. Und dann dachte ich mir, das ist ein Regisseur. Das ist ein Regisseur, den finde ich ja interessant. Und es ging, glaube ich, sehr vielen Leuten so. Und es wurden dann auch mit jedem Film weniger. Ich ganz kurz, weil so unter uns, also wie schätzt du denn so das Oeuvre von Shyamalan? Also gibt es Filme, die du magst, die du...
Also an dem Punkt der Geschichte, an dem wir uns jetzt befinden, im Jahr 2016, ist der Anteil von Scheiße, die M. Night Shyamalan produziert hat, weitaus größer als der Teil an Filmen, an die man sich gerne erinnert. Ich habe The Village im Kino gesehen, der ist gar nicht so schlecht, je nachdem wie... Also ich war damals halt sehr, sehr willig, diesen Twist zu fressen. Mhm. Und das war ja auch noch in Zeiten vor Lost, bevor sowas halt Usus wurde.
Ich hatte,
es war dann halt wie so eine ganz nette Kurzgeschichte.
Ja, also für mich ist auch The Village ist für mich auch noch so auf der Kippe. Also es ist tatsächlich ein ziemlich atmosphärischer Film. Also ich finde, es ist auch ein Film, wo man den berühmten Twist am Schluss ziemlich gut erahnen kann vielleicht. Oder
der Twist again.
Like it is in this Shyamalan-Movie, genau. Aber der war noch auf der Kippe. Unbreakable, sagen ja viele, ist ein sehr guter Film. Ich habe den einmal gesehen und ich glaube, dass es mir auch so ähnlich ging. Aber ich fand ihn auch, glaube ich, ein bisschen zäh. Signs, weiß ich nicht, wie ich den heute finden würde. Alles nach The Village. Wohl nach The Village kam, glaube ich, auch schon direkt The Happening. Und da war dann auch Lady in the Water gibt's auch noch.
Ich weiß aber nicht, ich glaube, der muss von 2012 oder so. Ich glaub,
der ist später, stimmt.
Ich glaube sogar noch Post-Avatar.
Oh.
Reiner Avatar.
Und dann kam der
nicht,
Avatar.
Nicht der auch, Avatar, genau. An den Sie gerade denken. Der andere Avatar.
Der Avatar, der halt viele Leute, die gute Cartoons zu schätzen, also gute Zeichentrickserien zu schätzen wissen, noch heute so... die Faust ballen lässt werden.
Damals gab es halt noch keinen Internet-Outrage. Das wurde erst vor 2 Jahren erfunden.
Genau.
Deswegen hat sich damals niemand über das Whitewash-Casting von Avada aufgeregt. Weil alle dachten, ach, der Film mit den blauen Leuten, das Rasse ja eh egal. Nein, der andere. Ach so, ach, da mit den ganzen Asiaten, die haben sie alle mit Weißen besetzt. Ja, das ist aber dumm, wer macht denn sowas? M. Night Shyamalan.
Ganz, ganz schön...
He doesn't see race.
Das wird es gewesen sein. Genau das ist es. Im Zweifelsfall ist es immer das, ja. Was für ein verschenktes Potenzial. Aber wie gesagt, The Happening.
Rated R.
Genau. Hat tatsächlich ein R-Rating. Was auch einer der Gründe war, warum ich den auch gern sehen wollte, weil.
For retarded.
um, Das ist eine Warnung, die man halt für die Charaktere in dem Film schon durchaus ausgeben sollte, ja. Also, auf jeden Fall, genau, also diese ganze Idee, also ich meine, wir gehen ja gleich noch im Detail durch den Inhalt,
aber ja,
ich bedauerlicherweise, ich hatte halt im Vorfeld, weil The Happening ist ja ein Film, beziehungsweise auch sehr viele so Supercuts und sowas gibt auf im Internet, und ich fand die Sterbeszenen im Film immer ganz interessant und dachte so, immer interessant, sich das in voller Länge anzuschauen.
Das war's schon eigentlich das, auch, oder?
Ja.
So, das war unser Podcast genau. Zum Schocktober-Spektakel. Okay, endlich haben wir es mal geschafft, unter einer Viertelstunde zu bleiben.
Ja,
du würdest den Film also nicht empfehlen.
Ja, Felix, was hättest du denn diese Woche für eine Filmempfehlung genommen? Nee, also es gibt, ja.
Ihr findet uns auf Twitter unter Sovive Berlin.
Ja.
Und www.facebook.com/Sovive Berlin.
Nee, ich fürchte, Felix, das Ding ist, wir müssen jetzt auch noch erklären, what's happening. What is the happening and what is the happening? Where Because is it happening and how is happening. It happening?
It's still happening.
Hey guys, I think it's happening.
The happening. Oh Mann.
The happening, ja. Könnte mit dem Titel auch irgendwie so eine lustige Bohem-Komödie sein über irgendwie so junge Hippies, die irgendwie in den 70ern San Francisco erkunden wollen. Es ist aber nicht. Es ist ein Spannungsfilm, ein Horrorfilm, und es ist ein Film, der, also finde ich...
So wie The Trip von Dennis Hopper.
Genau. Ich denke mal. Der Horrorfilm The Trip von Anne, ich habe schon verstanden, was du meintest. Und ich habe das Gefühl, es ist, The Happening ist ein Film, ich weiß nicht, ob du mir da zustimmst, aber M. Night Shyamalan ist, glaube ich, erwiesenermaßen großer Fan von Hitchcock. Und es ist definitiv, finde ich, ein Film, der echt sehr gerne die Vögel von Hitchcock wäre.
Ja, auf jeden Fall.
Weil er halt auch mit dieser Idee spielt, dass etwas, was einem sehr alltäglich und harmlos erscheint, plötzlich... bedrohlich und gefährlich wird, und Leute laufen rum und wundern sich, what's happening? Ich meine halt, die Vögel hat halt natürlich so Sachen wie so Spannungsdramaturgie und Figuren und...
Gute Schauspieler.
Ja, gute Schauspieler.
Und ein Regisseur, der einigermaßen seine drei Gehirnzellen beieinander hatte.
Es ist für mich halt wirklich befremdlich, weil, wie gesagt, ich erinnere mich halt an...
Ich wollte aber auch noch, Entschuldigung.
Nee.
Ich wollte tatsächlich später im Anschluss an unsere tolle Nacherzählung noch den Artikel von Ignacy Wisniewski vom RV Club verlinken. Der hat nämlich mal sowas, also was einer Verteidigung von The Happening am nächsten käme, in Artikelform geschrieben. Und da hat er auch nochmal betont, dass es ja tatsächlich bewusste Anleihen bei Die Vögel gibt.
Definitiv.
Und also. Anderen Sachen, also wo halt auch diese, also im Film an der Oberfläche halt sehr, sehr, nur sehr hanebüchen sich reflektierende 9/11 Paranoia nochmal etwas feiner aufdröselt, wie die in den Film kodiert ist. Natürlich in dem Bewusstsein, dass das Kapes ist, aber ich werde ihn dann halt im Blog verlinken.
Es stimmt, aber die Ideen sind vorhanden, so, das stimmt.
Sind in dem Film Ideen vorhanden.
Sowas von vorhanden.
Gott. Ich bin ja immer froh, wenn wir über einen Regisseur reden, der offensichtlich Ideen hat.
Ja, es ist,
Da blüht mir das Herz ganz, ganz, ganz auf. Richard Kelly hat sehr viele Ideen.
So viele Ideen.
Christian Anders, eine Menge Ideen.
Ich muss auch, glaube ich, nochmal... Okay, weißt du was, das ist eigentlich sogar ein guter Einstieg.
Neil Breen,
genau,
beste Ideen.
Genau. Ich wollte nämlich sagen, dass für mich... Als der Film anfing, also The Happening jetzt, für mich tatsächlich so Déjà-vus hatte an Neil Breen. wegen der Dialoge. Fangen wir erstmal an, der Film beginnt tatsächlich, was es ja nicht immer gibt heutzutage, ganz oldschool, mit einer Anfangs-Credit-Sequenz, mit einer Vorspannsequenz, in der man.
Erzähl mal diesen Neil Breen-Gedanken zu Ende, das interessiert mich
jetzt. Ich wollte nur kurz erwähnen.
Ist ja egal, wie dieser Film jetzt gerade.
Also. Ich finde, das so ähnlich wie bei Neil Breen, als in dem Film, also in The Happening, viele so Dialoge gibt, auch gerade zwischen Nebenfiguren und so, die halt so klingen, wie als hätte sie halt irgendwie so ein Marsmensch geschrieben, der halt so ein bisschen denkt so, ja, ich glaube, ich habe den Dreh raus, wie Menschen miteinander reden, aber halt nicht so, es fehlt so dieses kleine Stück. Also wie der Film beginnt damit, dass zwei junge Frauen, eine von denen ist Kristen Connolly aus Cabin in the Woods und House of Cards, sitzen auf einer Bank und eine von den beiden Frauen liest in einem Buch, liest selber in einem Buch, guckt, schaut auf, guckt ihre Freundin an und sagt zu ihr, I forgot which page I was on. Oder ich hab mal die, ja.
Und dann, ich hab das akustisch gar nicht richtig verstanden.
I lost where I am oder so. Und dann sagt ihre Freundin ihr, oh, du warst an der Stelle, wo die beiden Einbrecher didede. Und dann dachte ich so, ja, das ist fast eine menschliche Reaktion. Aber es ist halt so dieses eine Stück daneben. Und das hat mich halt erinnert an diese Szenen, wo in Neil Breen-Filmen halt so Frauen darüber reden, was für Tops die geshoppt haben und so. Also einfach so, ist das nicht ein schönes Stück Leben, so irgendwie, wo Leute sich unterhalten wie so Roboter? Und in der Szene danach, auch mit den Bauarbeitern, so, es gibt dann immer so Momente, wo man denkt so, oh, das sind jetzt nur Menschen, wie sie Menschen sind, aber es ist halt völliger Irrsinn, was die reden, so. Und das ist halt, ja, das war mein Neil Breen-Gedanke des Tages.
Das sind alles sehr, 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 sehr gute und zutreffende Gedanken. Du hast das sogar vorbildlich politisch korrekt formuliert. Also für mich, ich hatte es ja eben erwähnt, agieren alle Figuren in dem Film an der Grenze zur geistigen Zurückgebliebenheit. In der Art, wie sie reden, in der Art, wie sie Entscheidungen treffen. Eventuell gereicht es ihnen auch zum Nachteil, dass die filmische Erzählung nicht gelungen ist und ihre Entscheidungen umso weniger nachvollziehbar erscheinen lässt, als sie eventuell von vornherein schon sind. Und das ist tatsächlich so eine Qualität, dass die Leute so wirken, als hätte sie einen Besucher aus dem All, der seit ungefähr 45 Minuten sich auf diesem Planeten aufhält, in kürzester Zeit halt ein Drehbuch für einen M. Night Shyamalan-Film schreiben muss, über so Leute im mittleren Westen der Vereinigten, im östlichen mittleren Westen der Vereinigten Staaten. Das klingt jetzt auch bescheuert, östlicher mittlerer Westen, aber so ist es halt. Das sind halt die also nicht ja, die ja, East doch, Coast, doch, aber doch, dann ja, halt ja. mehr so Heartland. Der Film spielt in Pittsburgh und Umgebung. Und in der Nähe von der Stadt Princeton.
The Town of Princeton.
Princeton Town. was natürlich also sehr, sehr seltsam ist, auch im Englischen, dass man das separat nochmal erwähnt. Das ist normalerweise, halt, ja. wenn jemand sagt, ich bin jetzt in Princeton und du halt nicht ungefähr im Studentenalter bist, dann verstehen die Leute schon, dass du Princeton die Stadt meinst und nicht Princeton die Universität.
Es gibt eine Szene, wo halt der Mathelehrer, gespielt von John Leguizamo, ganz begeistert verkündet, seine Frau hätte sich in Sicherheit gebracht in the city of Princeton, was halt keine Formulierung ist, die... Also es gibt Videospiele von Sveri, wo Leute halt natürlichere Interaktionen und Dialoge haben als der Film The Happening.
Sveri 65.
Sveri 65, ja, danke. Ich wollte jetzt die Zahl nicht veröffentlichen.
Oder 64, ich weiß nicht,
65. Hier.
Der lustige Japaner mit der Stoffwechselstörung, der unter anderem verantwortlich zeichnet für D4, Dark Dreams Don't Die und
Deadly Premonition. Eins meiner Lieblings-Videospiele, in das ich nur ungefähr ein Drittel vorgedrungen bin. Das ist halt grundsätzlich ein Dialogproblem tatsächlich in dem Film. Wir kommen, glaube ich, noch auf einige Szenen da zu sprechen, aber einfach die Interaktionen sind hölzern und die Schauspieler können zum Teil dann auch natürlich nicht anders. Also bei gewissen Kandidaten liegt es möglicherweise im Unvermögen des Schauspielers und bei anderen ist es halt wirklich einfach nur, ja, was soll man machen?
Ja, was soll man machen? Ich habe diesen Dialog, ich habe gefragt, soll ich das so machen? Ich will mich jetzt nicht mit ihm anlegen, der sieht nervig aus. Ich glaube schon, dass M. Night Shyamalan ein bisschen nervig ist. Nee.
Er ist ja, halt nicht Lamelle jemand.
Fummelte in dem Bonusmaterial.
Wir hatten halt so eine Bonus-Vignette gesehen und da hat Felix es ganz richtig gesagt, wo er halt für so eine Einstellung irgendwie so rumfummelt, wie viele Lametten an so einem Fenster.
So einem Fenstervorschlag.
Zu oder auf sein sollen. Ja. Und dabei tatsächlich, wie du sagst, ein bisschen aussieht, würde er langsam den Verstand verlieren darüber, wie viele Lamellen er auf- oder zuklappen soll. Und jetzt verliere ich hier glatt den Verstand. So. Okay.
Workplace Safety, putzig.
Muss ich wohl mein Flugblatt noch mal lesen. Kommen wir noch mal wieder. Was happened denn jetzt eigentlich in The Happening? Also gut, wir sehen am Anfang in Central Park in New York diese zwei Frauen auf der Bank sitzen, so richtig naturalistisches Gespräch führen, so Girls Talk, wie man es halt so macht, wenn man seinen Freundin sagt, wo sie im Buch gerade lesen.
Ich habe das Buch aufgeschlagen, wollen nur auf die Nummer gucken und die unten in der Ecke steht. Das ist meine Güte.
Aber dann ereignet sich was. Dann happen, also dann kommt das Happening. Und zwar, zunächst weht ein laues Lüftchen. Dann stehen alle Leute im Park plötzlich wie gelähmt still. Bis auf diese eine Frau auf der Bank.
Ja, es gibt noch einen Schrei.
Es gibt einen Spitzenschrei, also man hört spitze Schreie, einen Spitzenschrei. Keiner weiß so recht, wo der jetzt herkam. Die Frauen auf der Bank sind auch schon ein bisschen beunruhigt, aber dann frieren halt alle plötzlich, wo sie gehen, und stehen ein. Und die eine von den beiden Freundinnen wird dann auch schon ganz merkwürdig, die andere irgendwie nicht. Wahrscheinlich nur deswegen, weil man halt irgendwen braucht, der dann auch reagiert auf den ganzen Mumpitz. Und die Freundin mit dem Buch beginnt halt wirr zu reden und zieht sich ihre... Also ihren Stecker, mit dem sie jetzt... Oh Gott, ich komme jetzt sehr, sehr...
Ich erkläre mal die Frisur. Du hast das Problem, dass du nicht zusammenkriegen kannst, den Fakt, dass sie einen Dutt hat und diesen Dutt mit einem Essstäbchen an Ort und Stelle hält.
Ah, okay.
Das ist ein Essstäbchen, mit dem sie ihren Dutt fixiert hat. Sie zieht sich dieses Essstäbchen aus dem Dutt und rammt ihn sich seitwärts in die Kehle.
Genau, ja.
The Happening!
Und da ist Rated schon R. am Happening, ja.
Hard R. Yes, I really ran for the hard R. That's really important. M. Night Shyamalan ist übrigens, das liegt nicht daran, dass er irgendwie nicht Muttersprachler wäre oder sowas. Er ist in Pittsburgh geboren worden.
Oh, okay.
In Pittsburgh geboren und aufgezogen. Deswegen spielen, glaube ich, auch relativ viele seiner Filme in Pittsburgh. Glaube ich. Irgendwie war da was.
Film, was du kennst, ne?
Ja.
Kennen wir ja von hier, Sardots. Ja. Wurde halt auch zu Hause gedreht, der Regisseur, ne?
Ja, das stimmt, direkt bei ihm vor der Haustür.
Naja, die ganz Schlauen wissen, wie man es anstellt.
Sean Connery dann bei ihm noch schlafen durfte.
Vielleicht.
I recited poetry at night. It was wonderful. John Barnum was such a wonderful host. The greatest host I've ever had. I'm acting career.
Sardos Folge 11, richtig?
Ich weiß nicht mehr. Ich merke nicht.
Doch. Ich bin
das ist vor zwei Folgen gewesen.
Genau. Aber das Happening in dem New Yorker Central Park ist nicht das Einzige, was Happening ist. Als nächstes sehen wir eine Baustelle und da nämlich schon wieder, da haben nämlich dann auch wieder so drei oder vier Bauarbeiter, auch so eine mega naturalistische Interaktion, wo der eine halt dieses Ding macht, wo man nur noch die Pointe von einem Witz hört und dann alle lachen. Damit halt man keinen ganzen Witz hören muss, aber die Pointe ist halt der Knaller, da lachen alle. Und wenn ich mich nicht alles täuscht, ist der Witz auch so völlig sinnbefreit. Ich wünschte, ich hätte es mir auch
ultra merkwürdig.
Aber
ich habe den
Dialog da aber auch nicht. And then the sailor said to the garbage man, I don't know, I have three of these. Oder das weiß ich, irgendwie sowas.
Ich habe es auch akustisch nicht so ganz verstanden.
Ich auch nicht, aber es war irgendwie sinnbefreit.
Ja.
Und ihre Heiterkeit wird dann unterbrochen, halt, weil halt dann einer ihrer Bauarbeiterkollegen, weil sie arbeiten an einem großen Hochhaus, halt sich also vom Gerüst stürzt und halt dann so richtig platsch macht. Rated R. Richtig platsch macht.
Hard R. Aha.
Und die sind dann auch alle erstmal sehr geschockt. Und selbst jede dieser Interaktionen, wie sie da irgendwie diesen Typen knien, der halt so da völlig verdreht am Boden liegt und einer immer sagt, no, guys, give him some room und so, wirkt halt mega unnatürlich.
Wirken, und seltsam. Also, das ist der erste Typ, fällt vom Dach und sie denken, oh Gott, hier, Peter ist runtergefallen.
Ja.
Mein Gott, nein, Peter ist runtergefallen. Und sie gehen dann zu ihm hin und dann fällt der zweite vom Dach. Und dann ist, Frank ist runtergefallen. Sie sind dann halt beim ersten schon voll am Weinen und dann hören sie kurz damit auf.
Ja, genau.
Und dann fällt der zweite runter und fangen sie gleich wieder damit an. Mhm. Das ist wirklich, das, also, aber auch an dem Punkt muss man schon sagen, wir machen das normalerweise nicht, weil, also warum sollte man zu Filmen Trinkspiele machen? Das ist eine abwegige Idee. Aber bei The Happening...
Das ist zu gefährlich.
Bei Happening kann man es tatsächlich machen, jedes Mal, wenn jemand The Happening oder What's Happening oder It's Happening sagt, einmal einen kurzen. Da bist du am Ende wirklich aber auch voll wie ein U-Boot.
Wir übernehmen keine Haftung. Nö. Oder sonst
aber es würde sich anbieten. Es ist halt auch lustig.
Ja, auf jeden Fall. Also du hättest...
Wenn du jedes Mal halt denkst, oh, that's the name of our movie. The Happening. Oh Gott.
Ja. Und also nach diesen zwei ersten, nach Frank und Peter, geht dann ein regelrechter Regen aus Bauarbeiten hernieder auf diese Baustelle, weil sie springen alle und man merkt halt schon, okay, hier ist irgendwas, im Argen, was halt Leute dazu bringt, sich selbstmörderisch zu verhalten. Diese Szene, also wie, und ich fand auch da, ich fand so die Beschreibung von so einer Szene und dann stürzen sich alle in den Tod und so, finde ich, klingt irgendwie, also klingt so, als wäre es in so einem Horrorfilm irgendwie, könnte das irgendwie ganz effektiv oder halt surreal oder bizarr oder so wirken, aber und es wirkt halt auch bizarr, aber auf so eine ganz komische Weise, also ja, zum wie Teil wegen der, ja und auch halt irgendwie so
wie so ein Ästhetik-Porn.
Ja.
Mittlerweile würden, glaube ich, sogar Modefirmen irgendwie so moody Werbespots mit so einem Tinnif machen. Er hatte letztens einen Spike Jonze, 3,5-minütigen Werbespot von Spike Jonze für irgendein Parfum gesehen. Im Lincoln Center gefilmt. Die hatten einfach für eine Nacht lang das komplette Lincoln Center gebucht. Und so eine Tänzerin, die dann ohne Schnitt 3,5 Minuten lang durch so eine nächtliche Lincoln Center Kulisse danced, voll abgeht.
Aber war es Rated R?
Nee, es war nicht Rated R. Es war, glaube ich, Rated E for everyone.
Ja, nee, also das stimmt schon. Also, ich meine...
Das ist halt wirklich was von so einer Parfümwerbung oder von so einer Six Feet Under Season 6 Sizzle Reel. So, wir haben die Leute mal irgendwie in so eine atmosphärische Kulisse gepackt und von, wie heißt diese an Leibovitz fotografieren lassen. Mit so Fischen in der Hand und so.
Ich war...
Gebrauchssurrealismus, würde ich es mal nennen.
Ich war auf alle Fälle enttäuscht, wie nicht blöd ich die Szene in der Theorie fand und wie ziemlich blöd sie in der Praxis war. Und was auch wieder...
Ich fand es nicht mal blöd, mich hat's kalt
gelassen. Keine Spannung, also es ist plötzlich keine Spannung, ob es ist nichts Unheimliches oder... Ich weiß auch nicht.
Ich dachte halt so, egal. Naja.
Ja, also...
The Happening.
Ich dachte, es wäre zumindest irgendwie visuell... Oder es wäre wenigstens irgendwie ein bisschen bizarr oder seltsam, aber nee, war es nicht irgendwie. Nee. Also ich weiß auch nicht.
Es war wesentlich bizarrer, wie die Leute gesprochen und sich verhalten haben.
Ja, das ist vielleicht dann auch das Problem, so ein bisschen. Also dass man halt auch sehr irritiert ist von den Reaktionen.
Und wie oft es halt so ominöse Gegenschüsse auf Bäume gab.
Oh ja.
Der Film versucht zum Ende hin wirklich extrem stark... unsere Angst vor Bäumen irgendwie anzukitzeln, was eine sehr, sehr schwierige Aufgabe ist, an der Film scheitert.
Ja, ich meine, ja genau, in die Vögel hat es halt mit den Vögeln geklappt.
Ja.
Aber Vögel sind auch nochmal was anderes als Bäume.
Ja.
Und
die machen Geräusche.
Die machen Geräusche, die bewegen sich auch mehr. Schnäbel und so.
Quack! Nee, Quatsch, das ist mal eine Mischung aus... Doch, nee, Enten.
Natürlich. Quack! Ich wette, Alfred Hitchcock hat die Entenszene aus Die Vögel auch rausgeschnitten, weil er dann doch gemerkt hat, das hat jetzt nicht den intendierten... This is not what I was getting at.
Well, the swans look pretty great in the script. I loved it when it was called The Swans, but they sound ridiculous. I have to admit, they sound ridiculous. Beautiful animals, though. Ich weiß gar nicht, ob der so geredet hat.
Ich weiß es auch nicht mehr. Aber hier, Schwäne sind eigentlich ziemlich miese Biester, so.
Ja.
Im Gegensatz.
Voll die Fotzen, ey, wirklich.
Ja, die Schwäne sind schlimm, ja.
Vor ein paar Jahren am oberen Ufer, als wir da mit deiner Freundin waren.
Ja, ich weiß, die haben uns fertig gemacht.
Ja, die haben uns weggejagt.
Ja. Nicole wollte sich keinen mit anlegen. So. Nee, danke.
Es waren drei Stück von denen. Oder so,
und wirklich. Die hatten echt Bock auf Rumble. So. Ja, auf jeden Fall. Im Gegensatz, wie gesagt, zu Bäumen und Büschen, wo das halt ein bisschen, die einen jetzt nicht so einschüchtern oft. Aber okay, gut. Man sieht halt den Massen am Suizid auf der Baustelle. Und gleich danach sehen wir endlich den Helden des Films. Und du hast dich so gefreut. Wir sehen in Polunder vor einer Schiefertafel Science Teacher Mark Wahlberg.
Hey,
Hey, children, let me talk to you about bees. Does anyone of you know why all the bees die? What do you think? What do you think? Why did the bees die? Hey, tell me. Super. Man sieht halt auch so einen...
Ich hab dem nichts hinzuzufügen.
Einen Jungen, genauso, der in der ersten Reihe vor Marky Mark sitzt, wie er halt so über beide Ohren fast schon lächelt. Und es sieht halt so aus, wie wenn jemand mit allem, was in seiner Kraft steht, mit sich kämpft, nicht zu lachen.
Halt durch. Es ist nur diese eine Einstellung.
Nur M. Night hätte nur mal kurz Cut. Ja. So, lach einmal. So, und dann guck nicht so, als würdest du ein Lachen unterdrücken, sondern lächel einfach oder so.
Okay.
Aber es sieht halt sehr, 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 sehr krass aus. Ja. Und der Film ist, glaube ich, auch in erster Linie aus dem Grund so berühmt geworden, weil es so viele Reaction-Gifts von Marky Wahlberg.
Dem Marky Wahlberg, ja.
Markus Wahlbergus gibt.
Und das zu Recht. Ja. Das auch vollkommen zu Recht.
Der Film wäre sowas von lustig, einfach nur die Reaction-Shots. Du kannst einen komplett neuen Film zusammenschneiden, indem du einfach nur die Reaction-Shots von Mark Wahlberg in dem Film rausnimmst und dann einfach so überlegst, worauf könnte der denn gerade reagieren? Warum guckt dieser junge Mann gerade so dumm? Und warum ist die Kamera so nah an seinem Gesicht? Fantastisch.
Hey, what is going on? No, I was joking. Ja, nee, es ist halt irgendwie...
Yes, I'm just acting, then I'm thinking. That's really hard. Und just do something with my eyes and what?
Und
fantastisch.
Und ich muss auch nochmal sagen, es tut mir ein bisschen leid, weil wie auch mit Sean Connery in Sardos, ich finde es gut, wenn Schauspieler sich herausfordern selber und versuchen, gegen ihren Typ zu spielen. Und ich hatte gerade auch nochmal im klugen Internet in der Trivia nachgelesen, dass halt Mark Wahlberg diesen Film The Happening gemacht hat, weil er mal einen Lehrer spielen wollte und nicht immer nur den Gangster oder den Polizisten oder so. Aber es gibt halt tatsächlich Schauspieler, die haben halt, die haben so eine Decke, an die stoßen sie dann ran und das ist dann das. So. Also es ist gemein, aber es ist ein bisschen so.
Das haben wir auch erst im Nachhinein erfahren, dass Sean Connery im Rückblick auf seine Karriere am stolzesten ist, dass er in Sardos die Hauptrolle gespielt hat.
Und ich finde es gut, Sean Connery.
Ist okay.
Good for you.
I like to beat women. I was always very frank about me.
Ja.
Teaching the ladies some hard-earned lessons at the back of my hand.
Ja. Oh God. Oh man.
Relationships are about trust and punishment. Ja, Sean Connery.
Gar nicht so lustig.
Der alte Frau Weiberklatscher.
Ja.
Jetzt so. Zack.
Mark Wahlberg wiederum, also in erster Linie nur einfach nicht überzeugend, dass ich sage auch die ganze Zeit Science Teacher, weil nämlich, also die Einstellung von dem Film, muss man sagen, ist halt zu Wissenschaft, ist halt so eine Sache.
Und dieser Dialog in der Szene ist quasi exemplarisch für diese Einstellung.
Ja, genau, ja, lass uns ruhig dazu kommen. Ja. Ich wollte noch kurz erwähnen, dass ich es bezeichnend finde, dass man nie erfährt, was Mark Wahlberg, ist er Biologe, ist er Chemiker, ist er Physiker, ist einfach nur Science.
Also als ich in England auf dem Austausch war, da war Science tatsächlich ein Fach.
Okay, dann ist es tatsächlich nur Naturwissenschaft.
Das ist so eine Mischung aus Bio, Chemie und Physik und so weiter.
Okay, aber man erfährt noch nicht mal, was sein Gebiet ist oder so.
Nee.
Wohl, okay, apropos sein Gebiet, ja, kommen wir zu dem Dialog, von dem du gesprochen hast.
Also er fragt halt die Klasse, warum sind die Bienen ausgestorben?
Dieses Bienensterben ist ja ein echtes Phänomen. Ja.
Es gibt dann halt noch so eine lustige Tangente, wo er Schüler halt ein bisschen foppt, wegen seines guten Aussehens.
Tyler, der sieht ein bisschen aus wie Tyler Lautner 2.0, aber halt seine Größe ist ein bisschen mehr seinem Gesicht angepasst. Taylor Lautner, genau. Aber seine Größe ist seinem Gesicht ein bisschen mehr angepasst, sieht er nicht so seltsam aus.
Ja.
Egal, auf jeden Fall genau, dem Schüler, den triest er dann auch ein bisschen mit seinem
Haus. Weil er halt sich offensiv desinteressiert an dem Bienensterben zeigt. Und dann denkt er halt nach, also er denkt halt laut nach und rät halt quasi. Das ist auch seltsam, diese Art, wie Mark Wahlberg unterrichtet, lässt dann halt einfach seine Schüler so lange raten, bis es stimmt. Aber dann sagt er, ja, keine Ahnung, es ist ein Geheimnis. Man wird es wahrscheinlich nie rausfinden. Und die Natur ist halt geheimnisvoll.
Ja.
Und dann macht Mark Wahlberg etwas Unglaubliches. Er gibt ihm recht.
Aha.
Es stimmt, Wissenschaft. Es gibt immer irgendwelche Sachen, die wir nie rausfinden werden. Und wir können sie vielleicht erforschen. Aber wir werden niemals die richtige Wahrheit hinter allem hintersteigen. Aha. Und das aus dem Munde eines Lehrers, der Wissenschaft unterrichtet.
Er ist der Wissenschaftler in dem Film. Er ist der Wissenschaftler im Horror.
Gespielt von Mark Wahlberg. Auf so vielen Ebenen. Unfassbar witzig. Dass es einen schon fast wütend macht.
Das ist halt die Einstellung des Films zur Wissenschaft. So, ja, die Forschung, die Wissenschaft, die werden, eines Tages werden sie irgendwas in ihre Bücher schreiben als Erklärung, aber eigentlich sind die Mysterien der Natur unergründet. Das ist halt,
Wenn das Absicht wäre, dann wäre M. Night Shyamalan einer der besten komischen Regisseure auf der Welt, einer der besten Komiker, Humoristen überhaupt. Wenn das so beabsichtigt ist, dass das so, dieses Arrangement, dass das so abgesegnet wird und so intendiert ist, alles andere ist halt die wahrscheinlichere Erklärung, dass es einfach ein Depp ist. Aber es ist halt, wenn das Humor wäre, beabsichtigter Humor, wäre es wirklich mit sehr, sehr feiner Feder geführt.
Überhaupt, wie gesagt, es gibt so viele Szenen, die halt funktionieren würden, wenn sie Humor wären. Aber was nicht funktioniert als Humor...
Der Humor.
Es ist das, was als nächstes passiert. Also zum einen wollte ich nochmal sagen, du hast es halt sehr gut auf den Punkt gebracht, aber als dieser Schüler dann auch sagt, so, es gibt keine Erklärung, die Natur ist geheimnisvoll, so hat Mark Wahlberg Reaction-Gift-mäßig auch, da geht er wirklich aus seinem Gesicht auch dieses so, this is a very good answer, David, oder was auch immer.
Yeah, right.
Okay. Also, da hat er noch so einen richtigen Erläuterungsmoment. So.
Science is mysterious and we never know any answers.
Ja. Yeah.
And discovering them is meaningless, because in the end,
because I'm a scientist,
big mystery. Yeah, right, kid.
Auf alle Fälle. Als nächstes kommt halt eine, ich glaube die Schulsekretärin oder eine Kollegin oder so kommt mal Mark Wahlberg holen aus seinem Klassenzimmer. Because something's happening. Aber auf alle Fälle.
Das ist auch total komisch inszeniert.
Und dann kommt diese merkwürdige Stelle, wo Mark Wahlberg, weil er so ein cooler Lehrer ist, so einen lustigen Streich mit der macht, den keiner von uns beiden so richtig versteht. Weil genau, ja, sie...
Die Lehrerin kommt rein, dann, also es ist so geschnitten, dass die Lehrerin das Klassenzimmer betritt.
Aha.
Im nächsten Schnitt macht Mark Wahlberg das Licht aus. Und versteckt sich so vor ihr.
Und macht auch noch so, hey, come on. Don't tell her. So, also zu seinen Schülern auch und so.
Und dann fragt man sich halt das erste Mal in dem Film, also das zweite Mal in dem Film, der Film dauert an dem Zeitpunkt 10 Minuten. Nee, Quatsch, 5. Fragt man sich das zweite Mal in dem Film, ist der Typ einfach richtig dumm oder ist das Absicht? Weiß der, dass die schon längst in dem Klassenzimmer stand, als er das Licht ausgemacht hat?
Es ist mir
soll
wirklich unerklärlich.
Soll das ein Gag sein? Soll das ihn irgendwie vermenschlichen, dass er so alberne Pranks macht? Oder
War der Gag, dass sowohl sie als auch die Schüler das mitkriegen sollten, dass er es macht?
Und wenn das der Gag war, warum denkt er nicht, oh, das kommt aber jetzt super creepy rüber, wenn ich dann auch noch so, ich bin ja mal ein Frechdachs oder so, Mann. Es passt auch nicht zu einem Typen, der so aussieht wie PC Principal aus South Park. Also, ganz ehrlich.
Hey, Bro.
Es ist halt dieser Marsmenschenblick darauf, wie sich in Anführungsstrichen regular people so benehmen. Also, es ist ja so eine Norman Rockwell 50er Jahre Amerika-Welt, die da gezeigt wird.
Theoretisch, ja.
Mit diesen Landhäusern, mit Western und so weiter.
Ja. Auf alle Fälle, aber nee, Mark Wahlberg wird von seiner Kollegin zu einer Lehrerkonferenz gerufen. Oder halt alle Lehrer versammeln sich irgendwie in der Aula. Es wird halt dann gesagt, so ja, es gab diese Vorfälle. Something's happening. Also das ist ja der
There's something happening in New York.
Der Lehrer, der halt spricht in der Szene, sagt mindestens zweimal oder dreimal happening in dem, was er sagt. Aber auf alle Fälle, und hier kommt dann noch dieses ganze... Das schöne 9-11-Feeling. Man geht davon aus, dass es eine Terrorattacke ist. So, also man hat
Terrorist.
Genau. Das ist halt auch. Oh Gott. Die 9-11 Anleihen. Aber auf alle Fälle, genau. Also es wird davon ausgegangen, dass es eine Terrorattacke ist. Keiner weiß so genau, what's happening. Und deswegen dürfen die Schüler jetzt alle nach Hause gehen.
Yay!
Wuhu! Schulfrei wegen Terror/
out, for happening.
Genau. Und da lernen wir dann auch den besten Buddy kennen von Mark Wahlberg.
Ja, John Socrates Leguizamo. Oder wie ich ihn gerne nenne, John Leguan.
Luigi aus dem Super Mario Brothers Film.
Der klügste Mensch der Welt.
Ich fühle mich immer... Ich, ja, letztendlich...
Yo, Mark Wahlberg, we're science teachers, yeah? Come on, forget about it. Science, yeah. Oh...
Ja, das Problem ist halt, Leguizamo ist halt ungefähr so authentisch als Mathelehrer wie
Stimmt, Mark er ist Morgan. Mathelehrer.
Ja, ist ganz wichtig. Ja. Er kennt, weiß alles mit die Prozente und die Zahlen. Und
yeah, come on, keep calm. I got a math riddle for you.
Ja, genau.
Math riddle. Mhm. Meine Güte. Ja, auf jeden Fall.
Ich fühle mich halt gegenüber John Leguan ein bisschen gemein fast, weil bei Mark Wahlberg ist es halt tatsächlich so, dass er halt einfach, er hat so diese Mimik und Gestik halt von,
Die kommen beide einfach super minderbemittelt.
Ja, es ist halt so.
Die kommen
halt
rüber wie Deppen, also wirklich wie Leute, die.
Es ist so letztendlich
10 IQ-Punkte weniger und du könntest sie pflanzen.
Ja.
Was ja auch zu The Happening passt.
Stimmt, oh mein Gott. Jetzt, wo du sagst, richtig, ja. Und jetzt kommen wirklich, Entschuldigung, wenn ich das sage, du wirst sicherlich auch noch was sagen dazu, aber kommen hintereinander zwei Gespräche, wo wir beide nicht genau wissen, was sie miteinander geredet haben, weil wir so amüsiert haben darüber, dass die beide halt so Lehrer spielen und auch so. Und dann, also es geht um Marky Marks Beziehung. Marky Mark heißt Elliot in dem Film. Ist egal, haben wir gleich wieder vergessen. Aber es geht darum, dass oder kommt die Szene mit der Chanel?
Die kommt danach. Sie gehen ja aus der Schule raus mit den Schülern und reden so miteinander über Mark Wahlbergs Beziehung.
Genau.
Aber auf eine Art und Weise, dass man sie eigentlich also rein gehirntechnisch nicht von den Schülern unterscheiden könnte.
Das hat uns halt total, deswegen haben wir auf den, weil es wirklich, I don't know, man, she's weird. She's just acting weird, okay?
Yeah, but she's so going through that phase. Yeah, she's 16, she's getting a period. They girls got periods, I know that. Yeah, man, but you're only 15.
No, you gotta ask her to the dance, man. You just gotta show her that you like her, man.
Yeah, just give it some flowers.
Und Mark Wahlberg hat halt auch noch so einen Rucksack auf dem Rücken und steht vor so einem Schulbus. Das ist halt exakt, als würden die beiden halt irgendwie so...
Die 40-jährigsten Highschool-Schüler aller Zeiten.
Ja.
Und ich weiß es nicht. Also die reden ja nicht mehr wie Erwachsene, geschweige denn Lehrer. Ja. Komische Szene.
Ja, und die, apropos nicht wie Erwachsene, Sony Deschanel. So. Okay, und nochmal dazu, hier, keine persönlichen Abneigungen gegen Zooey Deschanel, aber halt so sie und ihre Rolle in dem Film. Und
die Rolle ist so angelegt, dass sie offensichtlich eine Gehirntransplantation mit einem Gummibaum hinter sich hatte und auf dem Level halt agiert. Also das erste Mal, wo wir sie sehen, ist ein Close-up von ihrem Gesicht mit ihren Scheinwerfer. Und ich habe auch wirklich überhaupt nichts gegen Zooey Deschanel persönlich oder als Schauspielerin. Sie ist eine sehr, sehr sympathische Person. Ich habe da nichts dran auszusetzen. Aber der Film spielt halt voll in diese Meta-Wahrnehmung von Zooey Deschanel als Manic Pixie Dream Girl rein und als immer so ein bisschen mit dem Kopf in den Wolken hängende Tagträumerin, die Löcher in die Luft guckt mit ihren großen Scheinwerferaugen.
Mhm.
Und man sieht sie halt, wie Mark Wahlberg auch den ganzen Film über schmerzhaft oft Löcher in die Luft gucken, in Großaufnahmen.
Allerdings,
Diese Close-ups von Gesichtern sind, also das hat halt schon so einen gewissen Neil Breen-Touch.
Absolut, absolut. Ja. Und, es ist halt, genau, sie soll halt so quirky sein und, glaube ich, so ein bisschen also sozial befangen und so. Also sie kommt tatsächlich rüber, wie gesagt, also als wäre sie tatsächlich, hätte sie die Seele getauscht mit einer Katze, also wirklich einer Katze. Einer irritierten, abgelenkten Katze. Also ihr erster Szenenpartner in der Szene, wo man sie jetzt halt sieht, ist nämlich auch ein Handy, das so ganz hartnäckig klingelt.
Ein richtig oldschool Motorola Razr Club Handy.
Richtig.
Jeder in diesem Film benutzt ein Motorola Razr Club Handy. Der Film ist aus 2008.
Mhm.
Da kam, glaube ich, das erste iPhone raus. aber die Leute sind halt immer noch total für ihr Motorola Razr Club Handy. Und in der Szene am Ende sieht man halt auch einen Fernseher, vor dem mehrere PS2-Spiele gestapelt sind. Mhm. Die PlayStation 3 war 2008 auch schon draus.
Ja, ich glaube schon.
Aber so Hightech ist wahrscheinlich Marky Mark in dem Film nicht. Oder die Welt wurde technologisch zurückgeworfen. Ja. Stimmt, durch The Happening.
Oh, das kann natürlich auch sein. Ja. Aber auf alle Fälle hat Zooey Deschanel bekommt nämlich Anrufe von einer Person namens Joey. Oh, oh, das ist nicht Elliot, der Charakter von Mark Wahlberg. Aber auf alle Fälle, sie will halt offensichtlich diesen Anruf nicht annehmen. Okay, schön und gut. Aber ihre Reaktion auf dieses Handy, wie sie das halt in die Hand nimmt, verschreckt wieder weglegt,
beäugt. Die legt das nicht weg, die wirft das auf den Tisch und guckt das dann so an, als wäre das, wär das so eine Maus, die sie gerade aus der Küche geschmissen hat. Ja. Dieses Handy ist auf Vibrationsalarm und brummt dann immer noch auf dem Tisch rum und sie guckt das so an. Das Handy.
Ja, es ist halt, ich würde halt so gerne Worte finden dafür, wie merkwürdig, wie merkwürdig sie ist in dem Film. Es ist halt schwer, aber auf alle Fälle.
Alle sind in dem Film merkwürdig, aber sie ist sehr merkwürdig.
Sehr merkwürdig, ja. Und aber sie, nebenher schaut sie auch Nachrichten und in Nachrichten geht es jetzt auch wieder darum, dass halt es, und da wird glaube ich schon diese Information zumindest weitergegeben, dass es sich bei diesen Vorfällen, mit diesen Vorfällen, wo sich die ganzen Leute da abgekillt haben, dass es halt was mit Neurotoxinen zu tun hat. Also man weiß halt nicht genau, woher die kommen. Wenn mich das jetzt nicht alles täuscht. Genau, das ist halt das, was man inzwischen weiß. Das ist halt,
wenn solche Leute Wissenschaft unterrichten an den Schulen, dann...
Ja, dann dauert es auch mal ein bisschen länger.
So. Terrorists. Immer noch
Terrorists.
Terrorists werden vermutet.
Ja.
Hinter allem.
Andererseits...
Ja, in der nächsten Szene habe ich schon das erste Mal nicht so richtig mit dem Film Schritt halten können. Es geht relativ zackig. Also... Man merkt, der Film fängt an mit dem Happening und geht weiter mit dem Happening.
It keeps happening.
And it keeps still on happening.
So much it's happening.
So happening.
Oh.
It's happening all the time. Mm-hmm. Every time in the gym, I'm coming. Pumping Iron, super Film. Jedenfalls sind sie dann am Bahnhof. John Leguan ist auch da.
Mm-hmm.
Oh, und mit seiner Tochter.
Ja, genau. Also und das waren halt diese zwei Unterredungen, die wir leider verpasst hatten, weil aus irgendeinem Grund haben halt Leguan und Marky Mark den Entschluss gefasst, dass sie alle zusammen weg mit dem Zug wegfahren.
Der Zug,
weil sie aus Gründen denken, dass sie irgendwo anders sicher sind oder so. Oder
ja, wegen der Terroristen. Ich hab's auch nicht so ganz verstanden. Ich habe mich auch gefragt, wo ist Xochitl Deanel?
Ja.
Wo ist sie? Weiß es nicht, aber sie ist da.
Sie ist auf dem Pott, sagt Marc. Ach so, mal. Sie ist auf dem Klo. Okay. Sie wollen noch mal schnell kacken gehen. Das ist bestimmt auch total süß, wenn sie kacken geht. Auf alle Fälle wollte ich noch sagen, in der Szene davor, also Mark Wahlberg holt sie dann zu Hause ab, bevor sie sich am Bahnhof treffen. Und da, und ihr Zooey Deschanels Dialog ist halt den ganzen Film so, aber sie sagt dann schon über diese Terroristengeschichte so, I would think that by now all the evil has been invented. Also, sie sagt ständig solche Sachen.
Ich kann mich jetzt
nicht
daran erinnern, aber es klingt sehr nach diesem Film.
Das ist jetzt nicht mehr wörtlich, aber ich hatte mir Stichwort aufgeschrieben, es war irgendwie so, I can't believe how much evil will still be invented. Oder irgendwie sowas. Also, und so ist sie den ganzen Film über. Auf alle Fälle, aber nee, sie waren, treffen sich am Bahnhof wieder. John Leguan hat seine kleine Tochter dabei. Marky Mark hat erst nicht Zooey Deschanel dabei, aber die kommen dann ja auch vom Scheiß aus zurück.
Irgendwie sind Zooey Deschanel und John Leguizamo nicht so ganz gut Freunde miteinander.
Das ist total seltsam.
Habe ich nicht verstanden.
Ich auch nicht.
Ich war jetzt aber auch zu faul, den Plot des Films bei Wikipedia nachzulesen. Vor allen Dingen,
ich habe versucht, es nachzulesen. Darüber wird nichts geschrieben, weil... Entschuldigung. Weil
die bitchen sich so an, so ein bisschen. Und sie will irgendwie im Zug nicht neben ihm sitzen.
Mhm.
Hey, come on!
Ja. Yeah.
Und irgendwie arrangiert das dann, dass sie dann alleine sitzt im Zug. Nicht, dass das später für den Film eine Bedeutung hätte.
Das ist aber auch schon wieder so Schulkinderkacke so.
Ja, aber so...
Also, was ist das?
Auch so beliebig. Also es ist überhaupt...
Gar
nicht aufgegriffen.
Was ich glaube, ist halt, dass also Zooey Deschanels Ding, das wissen wir, weil sie es wirklich wörtlich sagt, dass sie nicht so gut ist mit Emotions. Und halt so ein bisschen awkward und Jean-Louis Guisard.
John
Leguan findet, dass sie also nicht gut genug ist für Marky Mark oder halt ihn so ein bisschen zu sehr auf Abstand hält und er ist sein bester Freund und er ist damit nicht so ganz einverstanden. Und,
das erklärt aber auch, ich bin jetzt noch verwirrter von deiner Erklärung.
Deswegen feindet er sie aber so an. Also, weil er findet halt irgendwie, oh nee, das
hey,
ist so.
Hey, don't be so Asperger's, man.
Ja, es What's ist so. Ich glaube, es ist so, weil sie sagt dann ja auch zu Marky Mark wörtlich so Sachen wie, you know I'm not good with emotions, I'm upset. Und so,
weißt ja, du? Oh, ja, aber das ist, also ich hatte das gar nicht mehr so spezifisch in Erinnerung, weil mehrere Figuren explizit sagen, wie sie sich gerade fühlen. Das ist immer das, einerseits ein Kennzeichen für ein schlimmes Drehbuch ist und andererseits halt für sehr, ja, so fuck-it-mäßige Schauspieler.
Ja.
So, soll ich jetzt wirklich sagen, wie ich mich gerade fühle? Aha. Also stimmt, ja, gut, das ganze Buch, die ganzen Szenen sind so gebaut, dass man es nicht sieht, okay. Oh Mann, ja.
I'm sad. Auf alle Fälle, ja, aber nach diesem ganzen, okay, wenn irgendjemand weiß, was irgendwie die Fehde ist zwischen Leguan und so, bitte sagt es
uns. Wenn jemand uns The Happening erklären kann.
Ich bin wirklich verwirrt davon.
Ich will, und das ist nur so ein kleines Detail am Rande. Das
stimmt, es werden noch andere Szenen weiteren, wo wir...
Die ganze Prämisse ist völlig...
Anfangen zu Spekulatius.
Ja, ja stimmt. Wir sind da ähnlich aufgeschmissen wie bei Sardos, was schade ist. Weil The Happening viel, viel wenig visuell, also weniger visuell ansprechend ist als Sardos.
Sardos kam mir kohärenter vor.
Ja, im Grunde schon. Ja, jetzt, wo du sagst, ja. Es ist seltsam, aber man wird halt für dieses Maß und Wahnsinn und Inkohärenz nicht wirklich belohnt, wie bei Sardos.
Nee, nicht wirklich. Und es gibt auch nicht so viele, so viel Erotik.
Ja, stimmt. Sardos war unglaublich sexy.
The Happening kann ich jetzt schon sagen, für einen Film rated R. Keine
Hard
Erotik.
Hard R.
Keine Erotik.
Es gibt eine 10-minütige Bonusmaterial-Szene, wo M. Night Shyamalan die ganze Zeit nur darüber radoniert, wie sehr ihm das am Herzen lag oder wie sehr er da reingedrängt wurde, dass der Film ein R-Rating bekommt.
I wanted to challenge myself. I wanted to push my boundaries. Oder was auch immer.
Ja, man sieht halt nicht wirklich im Film. Hard R.
Nee, ich weiß auch gar nicht, ob ich irgendwas zur Verteidigung sagen wollte, so, weil nee. Aber auf alle Fälle, genau, alle fahren jetzt mit dem Zug.
Es klang dann halt wirklich in diesem Bonusmaterial so, Entschuldigung, es klang halt wirklich so, als wäre das eine seiner Hauptmotivationen an dem Film gewesen, dass er ein R-Rating bekommt.
Ich kann halt nur noch mal sagen, das R-Rating war einer der Gründe, warum ich den sehen wollte, weil ich finde, dass die halt die Deaths, also die Sterbenszenen aus dem Film, klingen irgendwie alle so, als wären die echt abgefahren anzugucken, sind sie aber nicht wirklich. Oder es ist halt, man, also einfach durch die allgemeine Atmosphäre ist man halt so mehr so am Schmunzeln. Apropos nämlich, weil damit geht's nämlich auch gleich weiter. Jetzt, ja, also
cooler, wenn die Leute ständig Motherfucker sagen würden oder so. Hey, what's up, Motherfucker? Ey, fuck take you, the motherfucking kid with fuck you, you motherfucker. Aber diese, das über Gewalt hat er nicht, also...
What about the fucking beast, man?
Der schien wirklich besessen von diesem R-Rating zu sein, in dem Bonusmaterial.
Ja, also...
ja, ist ja auch nicht. Aber ja, es nee, ist halt, warum, pourquoi?
Es ist halt, also nee, ich meine, ich verstehe halt, das Studio wollte halt Gore und so. Und dann... haben sie sich halt so ein paar Sachen ausgedacht und haben wahrscheinlich selber auch gedacht, dass das ganz, ganz schön was ist, so, was sie sich ausgedacht hatten. Nächste Szene, weil jetzt kommen wir nämlich zu, wenn mir dafür doch ein griffiger irgendwie, eigentlich so...
The Happening.
Pistole, wechsel dich. Wir sind wieder in New York. Es herrscht ein bisschen Verkehrschaos. Ein Verkehrspolizist läuft zwischen den Autos umher. Plötzlich raschelt es wieder, glaube ich. Ich weiß nicht, ob jemand schreit oder nicht in der Szene. Oh, hast du das gehört?
Ja.
Dann zieht der Polizist seine Knarre und schießt sich selber frontal in die Stirn. Fällt hernieder und seine Pistole liegt natürlich neben ihm. Der nächste Autofahrer steigt aus seinem Auto, schnappt sich die Pistole, läuft ein paar Schritte, schießt sich direkt in den Kopf, fällt um. Nächste Frau schnappt sich die Pistole und so weiter und so weiter. Und ich weiß nicht, ob einfach mit meinem Geschmack irgendwas nicht okay ist, aber das sind alles Szenen, von denen ich vorher wusste und die ich mir irgendwie die ich mir halt interessant vorgestellt hatte aus dem Grund, weil es hat halt sowas Surreales und was Bizarres und so geschmacklos und ich dachte so, hey, das klingt nach einer ganz guten Idee, es ist aber sehr, sehr doof.
Ich und könnte auch dann am Ende so ein Title Card reinblenden, Mars Suicide bei Marc Jacobs oder so.
Ja. Suicide. Ja.
Suicide. Ja.
Ich meine, aber ich mochte ja auch Mr. Bone Stripper aus Nothing But Trouble, deswegen kann man meinen Geschmack auch, glaube ich, nicht. Ja.
Oh Gott, Nothing But Trouble.
Mhm. Jedenfalls sind wir dann wieder zurück im Zug und Zooey Deschanel, die ja nicht, wie wir wissen, mit Marky Mark und den anderen Fuzzis sitzt, weil John Leguan sie doof findet und sie stinkt, weil sie ein Mädchen ist. So ist es ja so.
Whatever.
Es ist ja so, hat Flöhe oder das, so. Ja. Und sie telefoniert am Telefon mit Zooey und wir erfahren Zooey Deschanels dunkles, sinnliches, hard-R-Geheimnis, weswegen sie nämlich immer diese Telefonanrufe mit diesem anderen Mann hat. Was glaubt ihr denn jetzt zum Beispiel, was das ist?
Fragst du jetzt das Publikum?
Was stellt
du sich hast du nur noch so eine Sprechpause gemacht und auf die Antwort gewartet? Das ist super. Was denkt ihr denn, was es ist? Schreibt es in euer Traumbuch.
Ich warte.
Jetzt nach dem Klingeln geht's auch gleich weiter.
Ich warte, genau. es ist genau das, was ihr jetzt denkt, alle. Sie hat sich nach der Arbeit mit einem Kollegen getroffen und Tiramisu mit ihm gegessen.
Was kein Euphemismus ist für Arsch.
Nee, sie haben sich zusammen getroffen
so, für
und ein italienisches Dessert zusammen.
Genau, gemeinsam Tiramisu. Es wird halt auch nicht aufgeklärt im Laufe. Also, es gibt keinen Flashback, wo man das sieht, aber es wird halt auch nicht in einer anderen Hinsicht aufgeklärt. Also muss man davon ausgehen, dass es wirklich.
Ja. Nee, das ist schon so gemeint auch.
Kein geflügeltes Wort für vorzudenken.
Und ich muss ganz kurz sagen, man kann sich drüber lustig machen, und weil es wirkt halt auch wirklich, es wirkt super Banane, aber im Grunde genommen verstehe ich, warum es dann so ein bisschen, weil es ist halt schon so ein bisschen ein emotionaler Betrug an Mark Wahlberg. Also wenn Marky Mark halt denkt, dass sie beide fest zusammen sind.
Entschuldigung, wenn ich mit irgendwem, keine Ahnung, einer alten Bekannten.
Ja, nee, nicht wenn du natürlich mit
ihr Eis essen gehst. Es ist ja wirklich, also wirklich ja, nur Eis essen gehe und nicht.
Nee, das ist klar.
Vorzulecken.
Ob du jetzt mit einem Freund oder einer Freundin irgendwie ein Dessert genießen gehst, ist eine Sache. Aber was für mich der Kontext ist, dass dieser Zooey offensichtlich halt sich für Zooey Deschanel auch interessiert und sie ihn auch unter der Prämisse, also sie auch unter der Prämisse mit ihm ausgegangen ist. Also so, dass es halt schon so war, dass sie halt schon dachte, okay, ich schaue mir jetzt mal an, was es außer Marky Mark noch so gibt.
Es ist, glaub
das
ich
ist das,
so,
was ich denke.
Dass Marky Mark und Zooey Deschanel nicht in einer festen Beziehung sind. Also sie sind nicht
verheiratet
oder so. Frisch verliebt oder alt verliebt, das ist nicht so ganz klar.
Ist auch nicht so gut
klar. Ja, weil das hätte M. Night Shyamalan, M. Night Shyamalan vielleicht mal erklären können. Ist ja kein Ding, so kann man ja mal machen. So.
Ja, klar. Nee, das ist, es ist extrem uneindeutig und das ist halt ein großes Problem, weil wie sich herausstellt, wie man mit Schrecken feststellt, irgendwann ist diese Liebesanbandlung zwischen den beiden irgendwie so eine. Also eine die Krux von dem Film, was halt.
Die müssen ständig mit irgendwelchen wildfremden Menschen tiefschürfende Beziehungsgespräche über deren Beziehung halten.
Auf alle Fälle, absurd. Auf alle Fälle glaube ich aber, diese Tiramisu-Affäre geht dann wiederum auf das zurück, was halt John Leguizamo meinte, als er meinte so, oh, she's gonna let you down, man. She's never gonna settle down with you, blah, blah, blah. Und deswegen ist es halt so ein bisschen so ein emotionaler Verrat, weil er sich ja große Hoffnungen macht oder so und er sie halt dann so mit anderen Männern Tiramisu essen geht. Aber es
jetzt
ist halt schon.
Ich muss die ganze Zeit daran denken, dass es ein Euphemismus für vorzulecken ist. Das ist schon klar. Das klingt halt einfach.
Naja, es macht den Konflikt halt ein bisschen interessant. Auf alle Fälle, aber was ich auch noch als erwähnen wollte, als Nebenaspekt ist, dass jetzt dieser Zooey halt sehr aufdringlich ist zu Zooey Deschanel und so ein bisschen so eine Art Stalker ist. Was für mich halt so irgendwie die Idee halt irgendwie noch mit unterstützt, dass er halt von Anfang an irgendwie romantisch an ihr interessiert war und sie es auch wusste. Wobei, wenn er sie jetzt stalkt, ist es natürlich nicht ihre Schuld. Aber halt so, das fand schon unter einer gewissen Prämisse statt.
Man meint ja, die Leute hätten während des Happenings nichts Besseres zu tun.
Ja, aber du musst ja verstehen, Felix, es weiß ja noch keiner so richtig, what's happening. Ne? Die Leute sind ja sehr verwirrt auch und so.
Nun ja.
Ja. Noch für, wir haben echt viel zu lange jetzt über Zooey Deschanel und
leider und, Gottes.
Ich und ihren, auch, ihren Oralverkehr
würden,
gesprochen.
Ich dachte Mann, auch, wir würden schneller durchkommen. Es ist wieder so. Ja.
Aber es gibt ja auch so viele herrliche Dinge zu entdecken.
Ja.
Schocktober-Spuktakel. Auf alle Fälle, sehr verwirrt sind Leute auch danach. Zooey Deschanels Joey sagt dir dann noch am Telefon, dass irgendwie da, wo er gerade ist, auch schon happening-mäßig irgendwas abgeht. Und kurz darauf fällt dann auch der Zug an, weil der Zug kann nicht weiterfahren wegen zu viel Happening.
Ja.
Also die Zugführer.
Das oder ist was auch eine beste Szene. Ja. Der Zug hält am quasi am Bahnhof dieses Ortes, an dem zwei sehr, sehr große Schilder dran sind. Auf den Philbert steht.
Aha.
Und dann steigt Mark Wahlberg aus dem Zug aus, guckt sich um und geht erstmal 50 Meter zu den Schaffnern und fragt, hey, where are we? Und man sieht im Hintergrund das Bahnhofsgebäude, glaube ich sogar, mit dem Schild drauf, mit den Schildern, auf denen Philbert steht. Und die Zugbeamten sind aber sehr, sehr höflich und sagen, wir sind in Philbert, Pennsylvania.
Ich glaube, wir beide haben fast gleichzeitig auch Philbert, weil es ist so eindeutig. Aber ich weiß nicht, es vielleicht kann
das, Mark das halt so ein Regisseur dann seinem eigenen Visual Storytelling nicht vertraut.
Ja.
Das ist irrwitzig, aber halt auch in dem Maße. No, they won't get it. If he doesn't get told where he is, then they won't get it. Ja, jedenfalls fragt Mark Wahlberg diese zwei, das sind irgendwie sechs, vier Schaffner.
Eine ganze Staffel Schaffner.
Der Lokführer und sein Co-Pilot dann sagen, ja, wir können nicht weiterfahren, weil wir haben Kontakt verloren. Mit wem? Mit allen.
Das ist der Dialog, das ist der Wortwechsel, der stattfindet da.
Ja.
Ja,
und die Leute lassen sich dann halt quasi, also diese ganze...
Die sind praktisch gestrandet jetzt in...
Philbert, Pennsylvania.
Ja, genau. Und das nächste ist dann, glaube ich, auch tatsächlich auch wieder eine starke...
In so einem Café dann.
...Referenz an die Vögel.
Echt?
Weil es in die Vögel auch eine ziemlich lange Szene gibt, wo sich halt so die Einwohner und so oder halt so die versprengten Leute irgendwie am Tresen darüber unterhalten, so, was ist da draußen jetzt eigentlich los und so. Nur die Szene in die Vögel ist halt gut. Aber auf alle Fälle, genau, Mark Wahlberg versucht dann die Tochter von John Leguan, die es ja noch gibt, die ja natürlich sehr eingeschüchtert ist von all dem Happening, das am Happening ist, versucht die dann so ein bisschen aufzumuntern und so und kommt einigermaßen authentisch rüber, wenn er mit zum Kind interagiert, so.
Ja.
Es ist auch irgendwie, es ist.
Er zeigt ihm dann seinen Gefühlsring. Stimmungsring.
Ganz wichtig, Mark Wahlberg hat einen Stimmungsring.
Ich habe bis zum Ende hin nicht kapiert, warum.
Ich habe eine Theorie, wir können darauf später dann nochmal zu sprechen kommen. Aber auch das wiederum unterstreicht, alles, was Mark Wahlberg sagt oder tut, würde Sinn ergeben, wenn seine Figur 16 wäre oder 15 oder so.
Oder 8.
Auch, oder?
Nee, 8. Echt jetzt.
Naja, gut, aber mit 8 hätte er vielleicht noch nicht eine Freundin.
Das ist ein Ring aus dem Kaugummi-Automaten. Das ist so ein.
Na, ich meine,
so
wenn man alles
so
zusammen
blaues Plastikteil.
Das mit dem Stimmungsring ist natürlich.
Mein Wonder Woman-Superfreunde-Ring aus dem Y-Set.
Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, vielleicht habe ich mich auch verhört, aber ich glaube, er sagt auch noch zu diesem armen Mädchen, dass Auren auch wissenschaftlich bewiesen sind oder
ja?
sowas.
Hey, you know what? They got cameras now.
Mm-hmm.
You can see how you feel.
Mm-hmm.
They can show you when you're nervous. I got that ring, kid. Take a look.
Science!
Say hello to your mother for me.
Say hello to your mother for me. die Freude, also er bringt dann dieses Mädchen auch tatsächlich zum Lachen mit seinem Fashion. Stimmungsring. Er trägt halt wirklich so einen Stimmungsring.
Ja.
Aber,
warum? Ich hab's wirklich, du wirst es selber erklären.
Ich glaube nicht, aber ich kann es versuchen. Wird dann aber auch gleich abgelenkt von so einer Frau einfach, die so zu so hey, weil alle sind natürlich in dieser Diner verrammelt und unterhalten sich darüber, was gerade los ist und so. Hey, schauen Sie sich das mal an, das hat mir gerade irgendwie sonst wer geschickt, auch sowieso aus dem Zoo.
Auf YouTube.
Und da sieht man dann halt auch eine Aufnahme von einem Zoo. Angestellten, Zoo-Mitarbeiter, der halt in die Löwengrube geht und mal so guckt, ob die Löwen halt Lust haben, ihn zu fressen. Ja. Er geht dann auch so ein bisschen zu den hin, so mit seinem Arm so, hey, hier, guck mal hier, lecker und so. Und dann machen die Löwen das auch und dann fressen die ihm seine Arme weg. Rated R.
Eine sehr folgerichtige Geschichte.
Und irgendwie alle Leute in dem Diner sind noch ganz geschockt. Ich glaube, andere Leute haben auch noch so andere Videos mit so ähnlichen Sachen. So irgendwie so, oh, da irgendwie irgendwas... irgendwie
die Kamera schwenkt auch weg.
Ist ja echt kaputt,
in dem Moment, wo der Löwe nach dem Arm greift, schwenkt die Kamera weg.
Ja, stimmt.
Also die Kamera, die das YouTube-Video aufnimmt, nicht die Kamera im Film.
Ja.
Wir denken uns, oh, scheiße, ist der Idiot, ey, warum? Und dann, aber nächster Schnitt, wieder, da hat der Kameramann offensichtlich die Kamera wieder in den Griff gekriegt. Wie so ein einarmiger... Zirkusmitarbeiter, hätte ich fast gesagt, Zoo-Mitarbeiter da steht, und den zweiten Arm abgebissen bekommt und dann so rumwackelt, wie in Ritter der Kokosnuss.
Und eigentlich ist es ja so, dass dieses, dieses Bild von jemandem, dem einem Gliedmaß fehlt und der halt dann so benommen umhertaumelt, kann ja tatsächlich ein effektives Bild sein.
Ja.
Es ist in diesem Fall nicht.
Kann aber auch sehr lustig sein.
Kann aber noch, oh Gott, wie heißt denn noch diese Sendung mit den blöden Heimvideos auf die Super-Ups-Parade?
Ups, die Super-Punch-Show.
Ups, die Super-Punch-Show.
Hatte kein Dismemberment. Es gab keine Verstümmelungen zu sehen in Ups, die Super-Punch-Show.
Ach nicht?
Das wäre auch mega krass gewesen. Ja, das ist mehr so Tim und Eric.
Ich dachte, die hätten auch diese Sektion hier gehabt, zu Ups, da war das Bein ab oder so. Nein, aber auf alle Fälle... Nee,
das du meinst Gesichter des Todes, nicht Ups, die Super-Punch-Show.
Ach so, stimmt, die beiden habe ich jetzt verwechselt. Ja, stimmt. Na, auf jeden Fall, ja, irgendwas ist... Und bitte korrigier mich, falls ich was auslachen lassen sollte, aber ich glaube, das Nächste, was passiert, ist halt, dass irgend so ein Typ, der auch in diesem Diner ist...
Ja, die gucken sich die Nachrichten an.
Ach so, ja, genau.
Kriegen halt so eine Lagebesprechung oder führen die und an der Wand hängt halt eine Karte von Amerika.
Mhm.
Nee, Quatsch, sie sehen das irgendwie in den Nachrichten, wie so eine Karte von Amerika gezeigt wird. Mit so berichteten Vorkommnissen
ja,
vom
wo,
Happening.
Wo ist was happening? Ja, genau.
Und dann sagt eine Frau in diesem Diner ganz laut, but where are we? Direkt auf der Karte kannst du sehen, Alte.
Und wir haben, glaube ich, beide nochmal geschrien, Filbert,
Pennsylvania. Ah. Wenn sich sowas nicht rumsprechen würde.
Aha.
Aber nein. Da kriegen sie es nochmal erklärt, dass das Happening gerade happens.
Mhm.
Und Kacke ist at the Dampf.
Ja.
Und sofort löst sich alle, es ist wie in, es ist eine, wie heißt das, it's a mad world.
Ja.
Wo der Startschuss zu diesem Millionenrennen gegeben wird, wo am Ziel dann halt für den Gewinner in Reno, Nevada in so einem Schließfach eine Million Dollar liegen. Alle stürmen aus diesem Diner, springen in das nächstbeste Auto und fahren halt. Es gibt eine Frau, die sogar mit beiden Händen, mit beiden Armen in der Luft rumläuft.
Die diesen klassischen Flail, das geheime Zeichen aus Team America
das
macht.
Team America.
Ja. Okay, eins möchte ich sagen,
und
es ist sogar...
Schlangenlinien sogar läuft.
Es ist sogar noch... Also, es ist sogar noch geiler, weil, also kurz bevor das passiert, sie sehen halt, oh, in den Nachrichten, oh, das ist schlecht und so. Und dann einer in diesem Diner sagt dann noch irgendwie so, Leute, ich habe gerade gehört, 90 Meilen von hier ist kein Happening. Oder irgendwie, it's not happening, 90 ja. Miles from here. Und dann, wow, dann ist ja los. Ach so, okay, dann ist ja gut. Genau.
The Happening. Schocktober-Spieltage.
Ja. Marky Mark und Zooey Deschanel und Johnny Guan und das
Johnny
Kind.
Johnny Guan bleiben zurück. Und Zooey Deschanel, auch ein typischer Zooey Deschanel-Satz in diesem Film. Can you believe how crappy people are?
Das ist halt so das Level von
Dios
dem Dialog. Sie sagt es deswegen, weil die Leute alle natürlich ganz egoistisch in ihren Autos wegfahren, ohne halt so Also
vor allen Dingen, die Gruppe ist ja aus dem Zug. Die haben ja keine Autos, die sind nicht mit dem Auto angereist.
Oder die klauen die Autos, oder ich weiß
jeder nicht. Einzelne von denen musste das Auto klauen.
Ja, stimmt.
Wahrscheinlich.
Da hat Zoe der schon natürlich recht. People sind schon ganz schön crazy.
Ja, aber wie schnell sind die bitte im Auto knacken?
Ich weiß auch nicht. Gute Frage.
Das ist
du hast ja jetzt tatsächlich noch so ein logisches Konundrum aufgeworfen.
Ja, aber...
Dass ich nicht gedacht hätte, so, oh, du hast aber recht. Die sind im Zug gefahren, ja. Obwohl, vielleicht saßen im Diner auch so ein paar Einwohner.
Ja, aber von nicht, Philbert, da stehen noch nicht so viele Autos vor so einem Diner in Philbert, Pennsylvania.
Ich weiß ADW. Es auch nicht. Ich weiß es nicht. Du hast völlig recht. Auf alle Fälle, Marky Mark, Zooey Deschanel finden keine Mitfahrgelegenheit. Zunächst. Dann kommt eine freundliche Person mit so einem Kombi vorbei und sagt ja, ich wohne irgendwie da oben und wir holen jetzt ein paar Sachen und dann brausen wir auch los. Wollt ihr denn noch mitfahren? So, das ist doch mal nett. Das ist,
ja, aber die fahren halt nicht in dieselbe Richtung wie eine andere Gruppe, mit der John Leguan gerade verhandelt, ob er da mitfahren kann. Mhm. Die fährt nämlich to the town of Princeton.
Genau, weil, so was wir vergessen haben, John Leguan versucht halt die ganze Zeit immer seine Frau zu erreichen, die sich ja in the town of Princeton in Sicherheit gebracht hat und macht sich jetzt Sorgen um sie. Und Marky Mark und Zooey Deschanel wollen in die eine Richtung, John Leguizamo will in die andere Richtung und deswegen verschenkt John Leguizamo dann seine Tochter an die beiden.
Ja.
Ja.
Weil John Leguizamo Wissenschaftsgenie, das er ist, schlussfolgert, dass er eine 62% Chance hat.
Genau. Das hat mich auch wahnsinnig gemacht. Weil wenn man Mathematiker ist, kann man sich so Wahrscheinlichkeitsprozentzahlen immer aus dem Arsch ziehen.
Was zur Hölle berechnet
er? Egal, was die Faktoren sind, genau. Ja.
Es sind ja nicht mal Zahlen, die er da als... was berechnet? Warum?
Ja. Oh. Nein, Felix, es ist halt, du musst verstehen in der Welt von The Happening, wenn du Mathematiker bist du der Fürst der Zahlen und deswegen kannst du alles. ist ja so.
Ein Mathemagier.
Du bist der Mathemagier, ganz genau, der Mathemagier. Er sagt dann auch noch so schön, also er bittet Marky Mark und so, der schnell seine Tochter mit in Sicherheit zu bringen. Und er sagt dann auch noch so schön, dass seine Frau halt nur von der Familie getrennt ist, weil sie ein Geschenk für die Tochter kaufen wollte, während seine Tochter daneben steht. Fand ich auch echt nett. So irgendwie, deine Mutter ist wahrscheinlich in Lebensgefahr, wegen diesem doofen Puppenhaus, das sie dir kaufen wollte. Also gehe ich da jetzt und hol die. Und du bleibst jetzt hier bei Dumm und Dümmer. Und ja. Ja, ich weiß nicht, so dir schneller dann mag nicht die Leute, denen ich mein Kind geben würde. Aber gut, okay, es ist Joe Leguizamo.
Er hat in dem Moment nicht so viel Aktion.
Ja. Stimmt, die Leute, die John Leguizamo mitnehmen wollen, die hupen auch schon die ganze Zeit und sagen so, ey, jetzt mach doch mal hier und so. Die warten auch.
Es gibt $1 Million in einem Schlichtfach in Reno, Nevada.
genau, ganz absolut. Entweder hier oder du musst in diesem ganzen Bus voller Stripperinnen fahren. Oder Elbis-Imitatoren oder was auch immer. Ja.
Ja.
Auf alle Fälle, ja, da findet dann die Trennung statt. Marky Mark und Zooey Deschanel haben jetzt das Kind. So.
Ja, und sind in dem Auto unterwegs mit diesen zwei Leuten, die noch zu so einem Gewächshaus bei ihnen zu Hause fahren müssen, um da, wie sich herausstellt, Hot Dogs abzuholen. Es entsteht ein längerer Dialog über Hot Dogs. Der etwas ältere Herr, der das Auto fährt, hält dann irgendwie noch so, gibt dann kurz unvermittelt seine Meinung zum Thema Hot Dogs kund.
Hot Dogs get a bad rap. They're tasty, they have a cool shape.
Ja, das habe ich auch notiert. Hot Dogs got a cool shape.
Ja, das ist halt wie das Ding, das ist halt so wie, das ist halt so wie dieser mörderwitzige, mega krass Superstreich, den Mark Wahlberg spielt.
Ist das als Gag gemeint?
In seiner Klasse, also irgendwie, genau, so dieses, so das ist halt, oh, let's add a little humor. Und dann halt so wie so auch wieder sowas so, ha, das ist ein bisschen drollig, so unterhalten sich Menschen, stimmt's?
Und dann kommt Zooey Deschanel rein und er fragt sie, während er sie ganz, ganz intensiv anstarrt, do you like hot dogs?
Mhm.
Und dann sieht man auch einen ganz langen Gegenschuss, wie Zooey Deschanel mit ihren Scheinwerferluschern in die Gegend glotzt.
Mhm. Aber sie sind auch so verlegen, die den Kopf schüttelt, als wäre sie in so einer Sitcom oder so. Wobei man sagen muss, natürlich, ich meine, dass mit dem Hotdog, man soll natürlich schräg rüberkommen, aber ja, es ist halt...
Got a cool shape.
Aber es ist halt, also er soll halt natürlich ein bisschen wunderlich like sein, aber es ist halt trotzdem einfach...
It's a sausage. It's a Hotdog. What about it, Shane?
Abgesehen davon, so cool, es ist einfach eine Lüge, Hotdog, Mann. Weil wo haben Hotdogs bitte eine schlechte Rap? Also es ist jetzt vielleicht nicht das beliebteste Fastfood-Lebensmittel, aber es ist auch bei weitem nicht das unbeliebteste Fastfood-Mittel, das es gibt. Also Hotdogs sind auch gerade in mittleren Amerika und so, glaube ich, nicht unbeliebt.
Ja, aber da ist es halt, glaube ich, so ein Tankstellenessen, wo die irgendwie 8 Stunden lang in so einem Dampfbad vor sich her gammeln.
Okay, ja, touché, das stimmt.
Ich weiß es nicht.
Du hast recht, das ist, glaube ich.
Hotdogs got a cool shape, ist immer, das wird mich bis an den Rest meines Lebens verfolgen, glaube ich. Die Idee, so, das ist pretty cool shape.
This is nifty, it's long and it's... got a little bent there? I like that. Nein, also ich meine, es soll halt wunderlich wirken. Cooler than cigarettes. Aber es ist halt selbst für so eine Aussage von so einem Wunderling einfach auch wieder so ganz knapp an der menschlichen Beobachtung vorbei. Ganz, ganz seltsam. Aber Hotdog-Mann.
Fährt dann halt mit denen weiter. Ja, genau. Sie sammeln da ihren Scheiß ein, steigen wieder ins Auto und fahren weg.
Nee, was ich noch erwähnen wollte, Hotdog-Mann ist aber also derjenige, der in dem Film auch als allererstes die Theorie hat, weil er hat ja ein Gewächshaus und so.
Ach ja, stimmt.
Und er redet mit seinen Pflanzen und er entwickelt die Theorie, dass halt die Pflanzen diejenigen sind, die diese Selbstmord-Neurotoxine ausscheiden. Weil man zu Pflanzen lieb sein muss.
Das ist nicht mehr das Dümmste in dem Film.
Im Gegenteil. Also ich meine, im Rahmen von dem Film ist, ach so meinst du das? Ja, nein, es ist halt, es stimmt natürlich, im Rahmen von dem Film ist er natürlich sehr aufmerksam und clever. Ja. Im Rahmen von unserer Realität, in der wir leben, ist das ganz schön blöd.
Ja. Ja.
Aber auf alle Fälle, da wird dieser Gedanke das erste Mal...
Mit seinem Kaktus reden, wie lustig, es passiert nicht so viel. aber er meint halt, ja, they nicht, rapidly ne? evolve und bla bla bla. Mhm. Was? Nein, das sind Pflanzen.
Ich meine, er sagt halt, dass Pflanzen miteinander kommunizieren können, was stimmt. Aber was er halt irgendwie dann impliziert, ist halt, dass sie glauben sollen, dass die halt vielleicht so eine Art Kriegskabal aufgebaut haben.
Ja, dass sie halt richtig die ganze Zeit am Quatschen sind und sich jetzt vereinbart haben. So, jetzt geben wir dem Affen mal richtig Zucker.
Aber Felix, ohne was vorausnehmen, Setup für eine der besten Szenen in dem Film.
Mhm.
Wenn wir mit Pflanzen reden.
Ja, stimmt. aber es ist. Also, es gibt also eine Folge. Es gibt eine Folge Ugly Americans, wo zwei Bäume miteinander ficken. Weil in Ugly Americans gibt es halt ganz viele Monsterwesen und so weiter.
Aha. Und, das ist eine sehr lustige Sendung.
Ja,
sehr sehenswert.
Und da wird halt auch gezeigt, wie langsam die das machen.
Mhm.
Dass das halt wirklich Monate, Jahre dauert.
Oh, ja, klar.
und ja, so ähnlich wie die Ents heißen die, glaube ich.
Ents, ja. Sollen das nicht Ents sein in Ugly America? Ich meine, gut, Baumwesen
ja,
sind
ja.
Große Baumwesen sind große Baumwesen, ja gut. belassen wir es dabei. Aber wir schauen jetzt nochmal rein. Also genau, der Mann mit dem Gewächshaus ist praktisch, er und seine Frau sind so ein Hippie-Paar, das halt Hotdogs liebt und denen
die ganze Zeit mit den Pflanzen redet.
Genau. Und mit denen gehen halt Marky Mark, Zoe und das Kind dann auf große Tour. Und dann schauen wir mal wieder rein bei John Leguizamo. Was übrigens, ich kann den Film vorher nicht, wie gesagt. Und ich hätte mich jetzt nicht überrascht, wenn man den nie wieder gesehen hätte.
Nee.
Dachte, okay, vielleicht ist er jetzt aus dem Film weg und jetzt war's das. Aber nee, man sieht ihn.
Ja, in der nächsten Szene, wo er mit dieser anderen Rollenspielparty im Auto fährt.
Genau, er ist halt auf
und,
seiner...
Und dann sehen sie plötzlich, das ist auch tatsächlich ein Jumpscare, was auch mega dumm ist. Die fahren bei helllichten Tag... eine Straße lang und sehen dann plötzlich vor sich in einer nicht mal schlecht einsehbaren Kurve oder so. Nee. Es ist halt so,
sehr breite
so dumm
Straße.
Geschnitten, dass bevor halt dieser Soundeffekt kommt und du die ganzen Leichen siehst, die von irgendwie so Straßenarbeitern an so Bäumen hängen in dieser Allee, guckst du seitlich aus dem Fenster und es ist halt alles so,
hätte man vorgesehen.
So mutwillig verzögern und einfach Schwachsinn.
Ja.
Und plötzlich erschrecken sich die Leute halt in dem Auto.
Oh mein Gott, das sind ja tote Menschen. Oh mein Gott.
Schocktober-Spuktakel.
Rated R.
Die Tochter auf dem Rücksitz von dieser Familie, die da wahrscheinlich in dem Jeep sitzt, das ist so ein Jeep mit einem Stoffdach, kriegt sich gar nicht mehr ein. Die ist total am Ausflippen. Und John Leguizamo kriegt sie so ein bisschen runter geregelt. Indem er ihr ein Math-Riddle gibt.
Ich will kein halt nicht ausschließen, dass es eine amerikanische Formulierung ist. Ich habe sie aber auch noch nie gehört. Also nee. Math-Riddle, keine Ahnung. Math-Problem kenne ich.
Ja.
Aber ja.
Auf jeden Fall versucht er sie halt dazu zu bringen, dieses Math-Riddle zu lösen.
Mhm.
Und sie rät einfach die ganze Zeit die Antwort.
Ja, ich kann kurz sagen, was es ist, weil vielleicht hat ja jemand zu Hause Bock. Und zwar ist es halt, wenn er sagt zu ihr, okay, wenn du für mich arbeitest und ich gebe dir an deinem ersten Arbeitstag 1 Cent und am zweiten Arbeitstag 2 Cent und am nächsten 4 Cent und dann immer so weiter, wie viel Kohle hast du am Ende des Monats so? Und genau, ihre Herangehensweise an die Antwort ist dann halt dieses $10?
Nee, sie rät.
$20? Nee, $30? Genau, also als ob, also, und auch das wieder irgendwie so, selbst ich bin super, super, super schlecht im Rechnen. Und selbst ich weiß, dass wenn ich eine Matheaufgabe kriege, dass ich rechnen muss und nicht rate und dann immer nur 10 Punkte höher gehe, um halt zu gucken, was dann passiert. Ja. So viel dazu. Also wie gesagt, aber mit Lehrern wie Lego, Isamu und Marki Mark, was erwartet man halt von der Jugend in dem Film?
Aber die machen dann halt auch die Fenster von diesem Auto zu, wo ich halt auch nochmal auf die Tatsache hinweisen möchte, dass also ob das jetzt ein Auto mit einem Faltdach ist, wie dieser Jeep, in dem die gerade unterwegs sind, oder irgendwie ein Humvee. Kein Auto auf der Welt ist luftdicht.
Ja.
Das wäre auch sehr, sehr blöd, weil die Leute dann sonst im Auto ersticken würden.
Also wie gesagt,
nach 2 Stunden Autofahrt oder so.
Ja, Vakuum
ist deswegen immer nicht so ist halt immer auch gibt's ja auch eine Belüftung im Auto und so. Mhm. Es ist halt kein hermetisch abgeriegeltes System. Es ist kein Vakuum oder so.
Ja.
Und aber in der Szene ist es halt entscheidend, dass John Leguizamo, während er dieses Mädchen das Math Riddle lösen lässt, auf das Dach guckt und dann halt ein Loch in diesem Stoff entdeckt.
Und das ist dann auch ein ganz tragischer Moment.
Ja.
Tragische Musik und so.
Und im nächsten Moment sieht man dann halt, wie der Typ am Steuer abfangt und das Auto gegen den Baum lenkt.
Aha.
Und vorne rausfliegt. Und dann steigt John Leguizamo aus, setzt sich auf den Boden mitten auf der Straße und nimmt sich so eine Glasscheibe und ritzt sich damit die Pulsadern auf.
Ja.
Auf Wiedersehen, John Leguizamo.
And that's a wrap.
It's a living. Nee, ist es ja nicht.
nee, nicht wirklich. Es klingt. Ja, also wir müssen, also keiner, also es ist nie, habe ich das Gefühl, richtig gut erklärt, aber die Prämisse ist ja, dass diese Neurotoxine, die Selbstmordverhalten auslösen, ja durch die Luft transportiert werden. Und der Film hat in der Tat halt ein paar sehr interessante Ansichten dazu, wo Luft alles nicht durchkommt.
Ja.
Muss man ganz klar so sagen. Also,
ja, sehr gut ausgedrückt. Es ist allgemein halt auch schwer zu sagen, was jetzt genau das Happening ist.
Ja, 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 da es widerspricht sie auch ein bisschen sehr oft. Also,
wie gesagt, ich bin sehr, sehr dankbar, wenn am Ende uns jemand diesen Film erklären kann.
Ja, nee, haltet euch nicht zurück, wenn irgendwer Bescheid weiß.
Ja, einfach eine Mail schreiben an soviviberlin@gmail.com.
Genau.
Da lesen wir das sogar.
Ja. also die Hotdog-Party von Marki Mark erreicht jetzt im wahrsten Sinne des Wortes einen Kreuzweg. Also sie kommen an der Kreuzung an mit dem Auto.
Hast du schon erzählt, dass sie noch zuerst in diesen Wald reinfahren wollen und dann halt so...
Also es ist an der Kreuzung da, aber genau, zuerst, also sie biegen einen Weg.
Es ist nicht
an der Weg.
Kreuzung, es ist
so, stimmt.
Am
ja,
Ende
nee,
von diesem Weg und sie fahren dann wieder zurück.
Ja, ja, stimmt.
Noch umständlicher.
Ja, nee, du hast recht.
Zuerst wollen sie in so einen Wald fahren und dann sehen sie am Eingang des Waldes halt irgendwelche...
Tote Leichen.
Tote Leichen auf der Straße liegen und halten das halt für Tiere. Und dann sagt halt der Mann, ach, hol doch mal das Fernglas raus, das ich benutze, um die Nachbarn auszuspionieren.
Weil sie so ein bisschen wacky
und
sind und so, ne?
Benutzt Mark Wahlberg aber das Fernglas, because of reasons, und sieht dann
bessere
aber, dass
Augen
es halt
als der
tote Leichen sind. Und steht dann halt neben dem Beifahrerfenster und flüstert, redet im Flüsterton mit Zooey Deschanel, während das kleine Mädchen daneben sitzt, und dann sagt Zooey Deschanel, those are bodies, aren't they? Und sagt Mark Wahlberg, yes, yes, but don't say it too loud, because She can't hear us. It's too upsetting.
Oh Gott.
Und du kannst davon ausgehen, dass sie halt alles.
Dieses Mädchen
alles
sitzt
hört.
Direkt neben Zooey Deschanel.
Ihr könnt flüstern, wie ihr wollt. Aha. Ihr hört das. Verdammte Scheiße.
Es ist sowieso so. Also, das Mädchen ist halt, also, dieses kleine Mädchen ist halt ungefähr 8 Jahre alt oder 9. Das heißt, es ist halt durchaus ein Kind, das halt schon auf 2 Beinen steht und halt versteht, was um sie herum passiert. Mehr oder weniger. Und sie behandeln sie aber auch immer, als wären sie ein viel kleineres Kind. So mit diesem Flüstern. Und dann auch dieses so, no, no, everything's okay, honey, it's fine. Und so, obwohl halt ganz offensichtlich. Also, es ist halt total komisch. Sie behandeln sie halt wirklich, als ob dieses Kind kein Verständnis hat von der Situation, die sich abspielt, was es ganz klar hat. Aber egal, das nur am Rande, genau.
Naja, nicht mehr oder weniger als die anderen beiden.
Ja. So rum betrachtet ist das natürlich richtig. Es ist nicht so, als ob Marky Mark mehr versteht als sie. Oder Zoe Deschanel schon gar nicht. Ja, genau, sie, weil nämlich, als sie dann nämlich abdrehen und nicht den Weg mit den toten Leichen nehmen,
so zurück sagt, zu der Kreuzung?
Sagt Zoe dann noch so zu ihr, oh, wir nehmen jetzt eine Abkürzung, Schatz. Schatzi, so irgendwie, oh, mein Gott, ey, so dumm ist das Mädchen jetzt auch wieder nicht.
Ja.
Naja, okay, also sie fahren,
so genau. Taub auch nicht. Mhm. Sie fahren dann aber den Weg wieder zurück, kommen an der Kreuzung an, und dann kommt ihnen ein Jeep von der Armee entgegen, wo allerdings nur ein einzelner Soldat drin sitzt.
Genau.
Der ist total aufgeregt, kommt raus und sagt, in seinem Stützpunkt wollte er gerade reinfahren, hat dann aber schon von außen gesehen, dass die Leute in dem Stacheldraht drin hingen, als tote Leichen.
Genau.
Und dann hat er Angst gekriegt.
Alle
und,
am Happeningen.
Zurückgefahren. Ja. Und sieht jetzt quasi die ersten nicht gehappenden Menschen.
Genau. Mach ich mal the Funky Bunch.
Ja, in der nächsten Sekunde kommt dann ein drittes Auto und ein viertes und ein fünftes Auto. Und du hast die ganze Zeit gesagt, nein, Vorsicht, der wird sie überfahren. Und keines dieser Autos hat irgendwie überfahren. Ich hätte das auch vermutet. Das wäre unwahrscheinlich gewesen, dass Zooey Deschanel in dem Moment von vier Autos umgenagelt wird.
Es ist die Szene,
Himmelsrichtungen kommen.
Die Szene ist halt so konstruiert, dass es halt, es gibt diese Kreuzung und aus jeder der vier Richtungen kommt nach und nach ein Auto. Und ich dachte, so eine der ultimativen Pointen und jedes dieser Autos sagt dann halt zu den anderen Autos, hey, da wo ich herkomme, kann man nicht mehr hin. Sodass am Ende sie sagt, oh, wir können irgendwo mehr hin. Und ich dachte, dass zumindest die letzte Pointe wäre, dass das letzte Auto zumindest, das kommt oder so, dann halt jemand umnietet, weil die halt auch schon so selbstmordbesessen sind oder so.
Ganz schön unnötig kompliziert eigentlich.
Ja, aber genau, also das ist leider halt dann ist das leider das Happening, dass sie halt da nicht wegkommen, wo sie gerade sind.
Ja.
Weil in allen Richtungen ist es am Happening. Und
und stehen die Leute dann erstmal ratlos in der Gegend rum. Und ich glaube, an dieser Stelle machen wir wieder einen Break, weil wir bei wieder fast anderthalb Stunden angekommen sind.
Und stellen uns auch mal ratlos in die Gegend, ne? Weil wir sind ja jetzt beide auch wirklich sehr...
Und machen die Fenster zu.
Oh, mach die Fenster sofort zu, ey.
Schocktober-Spuktakel,
genau.
Musst du mit Entsetzen feststellen, dass wir nicht die Ersten sind, die die Idee hatten für sowas.
Naja, ich meine, aber im Oktoberi gehen ja auch alle immer
Oktoberi.
Ganz schön. Ja, Schocktoberi im Oktoberi. Flimm mal aus.
Mhm. Jedenfalls an dieser Stelle eine kurze Unterbrechung. Und der Podcast, ihr kennt das ja mittlerweile. Den muss ich jetzt nicht nochmal erklären. So doof wie die Leute in The Happening seid ihr jetzt nun wirklich nicht. So, bis gleich.
Zoo. I'm sure it will get rave reviews beyond